Liebe Gemeinde, es wird in unserem Land wieder diskutiert über Ethikfragen. Das war lange Zeit nicht wirklich selbstverständlich, denn gegenüber den Dogmen der Political Correctness wagte lange Zeit kaum jemand aufzumucken und dem zu widersprechen. Inzwischen erleben wir wieder vermehrt, dass es wirklich Kontroversen gibt um ethische Fragen. Die Ergebnisse sind meist nicht erfreulich, aber es gibt wieder einen Disput. Und das ist zum einen erfreulich und zum anderen auch eine Herausforderung für uns als Christen. Also diejenigen, die in ethischen Fragen andere Positionen haben als die Massen, die Mehrheit oder die scheinbare Mehrheit, auch genannt die Medien, können wieder widersprechen, ohne gleich Prügel zu beziehen. Ein Thema, was die SPD eröffnet hat, ist die sogenannte Ehe für alle. Die Ehe für alle klingt erstmal ziemlich gut. Ehe für alle, wundervoll. Gerade als Christen müssen wir uns eigentlich freuen können. Doch wenn man einmal fragt, was dahinter steckt, ist es eher ein Grund zum Gruseln. Denn die Ehe zwischen Mann und Frau soll gleichgesetzt werden mit jeder Form von sogenannter Ehe. Vor allem erst einmal die Homo-Ehe, sogenannte Homo-Ehe. Bisher hatten wir ein Lebenspartnerschaftsgesetz, was noch nicht völlig gleichgestellt ist mit der Ehe. Diese letzten Unterschiede sollen verschwinden. Und das noch vor der Bundestagswahl. Jetzt ganz, ganz flott, noch zur Zeit der Großen Koalition. Ehe für alle zeigt aber vor allem, es geht nicht nur um eine Öffnung zur sogenannten Homo-Ehe, sondern Ehe für alle öffnet ganz viel Spielraum für alle Sachen, die wir uns nicht vorstellen wollen, was sich sonst noch Ehe nennen könnte. Also in Kanada hat jemand versucht, ein Pferd zu heiraten, kein Witz. Und wollte dafür Respekt haben. Also, wir sehen, es wird wieder um ethische Fragen gerungen. Andererseits, die Grünen verteidigen momentan die Kinderehen unter Migranten. Und wir fragen uns, was sind das eigentlich für Zeiten, in die wir hineingeboren sind, hineingestellt sind? Wir können noch viele, viele andere Beispiele aufzählen. Und ich habe euch mal, damit wir uns das nochmal deutlich machen, was so passiert ist, auch so eine kleine Auflistung mitgebracht. Lege ich da nachher mal hin, wer Interesse hat. Wir haben nämlich wirklich in den letzten Jahrzehnten einen ethischen Dammbruch erfahren. Das heißt, Positionen rings um Familie, Ehe, Sexualität, die 1500 Jahre ungefähr feststanden, werden auf einmal innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Ich möchte mal einige Beispiele nennen, damit wir uns klar machen, das ist nicht das Übliche, die Alten schimpfen darauf, dass früher alles besser war. Ich hoffe, so alt bin ich auch noch nicht. Wir haben noch 1948, 1949 die Erwähnung von der Familie, also Vater, Mutter, Kinder, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Grundgesetz. In der Präambel vom Grundgesetz wird noch gesprochen von der Verantwortung vor Gott, dem Gott der Bibel. Das ist sozusagen im Vorwort des Grundgesetzes. Und dann haben wir ab den 60er Jahren Dammbrüche, Zulassung der sogenannten Antibabypille. Also Sexualität und Fortpflanzung werden scheinbar voneinander völlig getrennt. Dann Legalisierung des Ehebruchs. Es war noch vor wenigen Jahrzehnten verboten, einem nicht verheirateten Paar ein Zimmer zu vermieten. Es war verboten. Heutzutage kriegt man Bußgeld, wenn man das nicht macht. Aus ethischen Gründen. Kein Witz. Die Legalisierung von allen möglichen Formen unbiblischer Sexualität. Die müssen wir nicht alle aufzählen. Alles 60er, 70er Jahre vor allem. Wegfall des Schuldprinzips bei Scheidung. Freigabe von Abtreibung, schon in 70er Jahren weitestgehend. Und dann haben wir, wenn wir ein paar Jahre weitergehen, 2001 Einführung dieser sogenannten Lebenspartnerschaften, der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. 2006 das Antidiskriminierungsgesetz, was uns sagt, wir können uns nicht mehr aussuchen, mit wem wir Geschäfte machen. Beispiel, Hotel, ein christliches Gästehaus im Vereinigten Königreich, bekam Besuch von einem Homo-Pärchen, die jetzt ein Zimmer haben wollten mit Ehebett. Und die Betreiber haben gesagt, pass auf, sorry, wir sind Christen, wir können euch nicht so ein Ehezimmer vermieten, das geht einfach nicht. Wir können euch gern zwei separate Zimmer vermieten, kein Problem. Daraufhin wurden die verklagt, unter Haftandrohung mussten sie schließlich 30.000 Pfund zahlen als Strafe. Antidiskriminierungsgesetz. Vergleichbares Gesetz haben wir in Deutschland. Dann haben wir den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem ersten Lebensjahr. Wir haben lange Studien gemacht zu DDR-Zeiten, wie Krippenbetreuung Kinder kaputt macht in ihrer Seele. Und heute haben wir ein staatlich verbrieftes Recht auf einen Krippenplatz. 2013 steuerliche Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe. Und wir könnten lange weitermachen. Wir haben die Bildungspläne. Wir haben die sogenannte Ehe für alle. Und können jetzt noch lange, lange weitermachen. Gräuliche Zeiten, könnten wir sagen. Und es ist nicht halt einfach das Gemecker der Alten auf das Neue. Wir sehen, dort, wo ethische Stabilität war, nicht heile Welt, aber ethische Stabilität, richtig, richtig lange, auf einmal wird alles auf den Kopf gestellt. Und diejenigen, die sagen, da stimmt was nicht, die sind potenziell krank oder gefährlich. So wird es zumindest erklärt. Gräuliche Zeiten, davon spricht auch der zweite Timotheusbrief. Und genau da hinein ist auch unser Predigttext eingefasst. Wir wollen uns jetzt nämlich zum Auftakt die Klammer anschauen, in der unser Predigttext steht. Wir haben ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, wie wichtig ist der Kontext von einem Text. Worum geht es im größeren Zusammenhang? Und das ist 2. Timotheus 3, Abvers 1. Das ist der größere Zusammenhang. Das ist das Oberthema, in dem unser Predigttext von heute steht. Und Sie werden sich vielleicht wundern, wo wir doch eine Predigt hören wollen und Gottes Wort studieren wollen, zu der Frage des wirksamen Wortes. Was hat das mit der Ethik zu tun? Das ist die Frage des Kontextes. Ich lese ab Vers 1 und wenn Sie eine Bibel dabei haben, lesen Sie mit. Wenn Sie keine Bibel dabei haben, hier vorne liegen noch welche von Matteo, der gibt Ihnen sicher eine weiter, wenn Sie noch eine brauchen. Machen Sie sich einfach bemerkbar. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das müssen wir gleich dazu sagen. Was sind die letzten Tage? Das ist unsere Zeit. Das Zeitalter der Gemeinde, das sind die letzten Tage. Endzeit. Leben wir in der Endzeit? Ja, wir leben wirklich in der Endzeit. Die letzten Tage ist genau in unsere Zeit reingesprochen. Also ab Beginn des Gemeindezeitalters und heute immer noch. Und höchstwahrscheinlich morgen und nächstes Jahr könnte auch immer noch Endzeit sein. Und wenn nicht mehr Endzeit ist, dann ist der Herr wiedergekommen. Okay, also, von unserer Zeit ist gesprochen. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, den guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Soweit erst einmal. Unsere ersten 9 Verse. Wenn wir diese ganze heftige Auflistung betrachten, was sehen wir da? Das ist der natürliche Mensch. Das ist so der normale Mensch. Ungezügelt, sozusagen mit richtig freiem Willen. So sind auch wir, wenn wir von Gott nicht angerührt sind. Und auch wenn wir von Gott angerührt sind, bleibt davon noch einiges über. Denn Heilige sind nicht fehlerfrei. Schuldfrei, aber nicht fehlerfrei. So. Also es ist der natürliche Mensch seit dem Sündenfall. Könnte man sagen, für jede Zeit. Wie ist der Mensch? Ja, genauso. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott und so weiter und so fort. Das ist der Mensch unter der Sünde. Aber worum geht es hier in den letzten Tagen, schlimme Zeiten? Der Mensch ist ja nun 6000 Jahre bekannt. Diese Eigenschaften werden auf einmal zum Ideal erhoben. Aus dem Abweichen von Gottes Ordnung wird ein Lebensstil deklariert. Das ist der Unterschied. Wenn wir uns einige Punkte mal anschauen, wenn wir feststellen, selbst in den krassesten Heidenkulturen, in den gottlosesten Ecken der Welt, wurden diese Sachen begrenzt zumindest. Beispiel. Die Menschen werden sich selbst lieben. Das erste Problem. Das ist ja das Kernproblem. Selbstliebe ist unser Hauptproblem. Wir lieben uns selbst mehr als Gott und als unseren Nächsten. Wir sehen, wie in den Zivilisationen zumindest und auch letztlich in den Stammeskulturen dafür gesorgt wurde, dass der Mensch durch eine bestimmte Form selbstlos werden muss. Klassisches Beispiel: Militärdienst. Zur Verteidigung des Stammes, des Volkes, der Stadt gibst du dich selbst dahin, selbstlos sozusagen. Du riskierst dein Leben und deine Gesundheit für die Gemeinschaft. Wenn der Mensch in wirklich freien Rahmen gestellt ist, wird er sagen, oh nee, lass mal, das mache ich doch lieber nicht, das möchte ich lieber nicht. Ich möchte mein Leben lieber nicht riskieren. Aber durch sozialen Druck, dass die anderen sagen, wenn du das nicht machst, dann bist du aber ein Feigling. Verräter. Fauler Hund. Dadurch machen die Menschen das. Sie geben etwas von ihrer Selbstliebe ab und werden genötigt dazu. Anderes Beispiel. Den Eltern ungehorsam. Ja, das wissen wir. Alle Kinder und auch wir selbst sind bzw. waren den Eltern ungehorsam. Das Problem haben alle. Aber selbst in den krassesten Heidenkulturen war klar, Kinder müssen ihren Eltern gehorchen. Obwohl die mit biblischer Erziehung nichts zu tun haben. Wir können in Stammeskulturen gehen, wir können dahin gehen, wo der Islam regiert oder wo der Buddhismus regiert. Kinder ordnen sich den Eltern unter und sollen ihnen gehorchen. Das ist nur anders dort, wo die westliche Kultur das schon kaputt gemacht hat. Inzwischen muss man das so rum sagen. Wir könnten viele andere Beispiele bringen. Der Mensch ist gewalttätig, aber es wird begrenzt durch Gesetze, durch eine Polizei, durch eine Justiz. Ja, wir neigen zur Gewalttätigkeit, soweit wir es können, aber es wird begrenzt. So, all diese Aspekte werden aber in den letzten Tagen, in dieser Endzeit, immer mehr zu einem Ideal erkoren. Selbstliebe ist das Dogma unserer Zeit. Lieb dich selbst. Wer bei einem Psychotherapeuten mal war, sicher mag es manche Ausnahmen geben, aber die meisten werden ihnen sagen, letztlich müssen sie lernen, sich selber anzunehmen, sich selbst zu lieben. Selbst bekannte evangelikale Prediger, in Anführungszeichen, wie ein Robert Schuller, das ist der Ziehvater von den Gründern von Saddleback und Willow Creek, der mit der Glaskathedrale, gab es immer als Fernsehgottesdienst früher, der sagt, er hat eine positive Theologie entwickelt, weil das Kernproblem des Menschen ist, dass er denkt, dass er verloren ist und sich nicht selbst liebt genug. Selbstliebe ist das, was uns am meisten von Gott trennt. Und es wird zum Ideal erhoben. Kinder lernen in der Schule oft genau das, sich selbst zu lieben. Dabei kriegen die das ganz gut alleine hin. Das Gleiche sehen wir mit dem Ungehorsam gegenüber den Eltern. Das ist weitestgehend ein Erziehungsideal. Kinder haben einen eigenen Kopf, die wissen, was sie wollen. Das wird ihnen in moderner Pädagogik vermittelt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin da vom Fach in dieser Frage. Und wir sehen also Dinge, die über Jahrtausende, selbst den Heiden, völlig klar waren, das müssen wir zumindest begrenzen. Das war oft inkonsequent und selbstherrlich. Und diejenigen, die diese Grenzen gezogen haben, haben für sich Ausnahmen eingebaut. Aber es war schon klar, diese Ausprägung vom natürlichen Menschen, das, was in uns steckt, das muss begrenzt werden. weil es schadet. Und in diesen Zeiten, in denen wir leben, wird es immer mehr idealisiert. Deine Natur ist gut. Hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch. Genau das. Das ist das Schlimmste, was wir jemand raten können. Hör auf dein Herz. Wir meinen vielleicht was Gutes mit, aber es ist der schlimmste Ratschlag, den wir machen können. So, also, das kennzeichnet diese Zeiten. Deshalb wird es gruselig, gräulich. Schlimme Zeiten heißt es hier. Schlimme Zeiten, weil der Mensch so richtig von der Leine gelassen wird. Wie so ein bissiger Hund, der angeleint war und jetzt wird er freigelassen. Jetzt wird's heikel. Und diese Zeiten hinein ist unser Predigttext geschrieben, in unsere Zeiten. Warum passieren all diese Sachen, die wir uns eben kurz im Überflug angeguckt haben, diese ganzen ethischen Einbrüche? Weil die letzten Zeiten sich weiter zuspitzen. Wir sollten nicht spekulieren, deshalb dauert es noch so und so lange, bis der Herr wiederkommt. Das wissen wir einfach nicht. Da warnt er uns auch vor. Aber es macht uns deutlich, das Tempo nimmt massiv zu. Letzte 50, 60, 70 Jahre, ein Dammbruch nach dem nächsten. Schlimme Zeiten. Und dann sagt Paulus zu Timotheus in Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, aus allen hat mich der Herr gerettet. Er sagt, Timotheus, du bist trotz all dem mir nachgefolgt, hast dich mir zum Vorbild genommen, warst bei mir in der Lehre. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Deutlich, das ist kein Einzelfall. Auch das gehört mit zu diesen Zeiten. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wieder der Schwenk. Also, die Zeiten werden krass. Und dann sagt er zu Timotheus, und das ist die Einleitung zu unserem eigentlichen Predigttext, aber die brauchen wir, das ist ganz wichtig. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also, egal was um dich rum passiert, die Welt stürzt ein scheinbar. Guckst du um dich rum, mit Gottes Wort in der Hand und etwas verbliebenen menschlichen Verstand und Feingefühl, sagst, sind alle denn irre geworden um mich rum? Ist diese Welt völlig gaga? Sag, lass dich davon nicht irritieren. Beobachte das, ordne das gut ein, aber bleib in dem, was du gelernt hast. Du hast ein festes Fundament. Und liebe Kinder, das ist nämlich auch etwas für euch, ist nämlich gesagt, weil ihr schon von klein an, als ihr klein wart, habt ihr schon gelernt, was in der Bibel steht. Deshalb bleibt da drin. Ihr wisst, von wem ihr das gelernt habt. Ne, ihr wisst, das habt ihr von euren Eltern gelernt und das habt ihr im Kindergottesdienst gelernt und das lernt ihr noch in der Jungschar. Ihr wisst, woher ihr das gelernt habt. Bleibt fest da drin. Egal, was euch erzählt wird. Egal, was für verrückte Sachen passieren. Keine Angst machen lassen, sondern bleibt einfach hier fest dran. Was ist jetzt zu tun? Also, bleibt da drin, okay. Aber was ist jetzt zu tun? Und da setzt unser Predigttext an. Und ich hatte es schon mal gesagt, ich gebe schon mal diese kleine Vorausschau. Das war ja der große erste Teil von dieser Klammer. Nach unserem Predigttext geht es weiter mit der anderen Seite der Klammer. Das ist nämlich 2 Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen. Schauen wir uns nachher. Aber ihr seht, das ist diese Klammer, mittendrin unser Text. Und den wollen wir jetzt einmal lesen. Also die Verse 16 bis 4,2. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Der bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reichs willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Lass mich einmal kurz beten. Und Herr, bitte mach uns jetzt deutlich, was du über dein Wort sagst, woher es kommt, wie es ist und was wir damit tun sollen. Herr, bitte hilf, dass wir wirklich mit praktischen Folgen aus diesem Gottesdienst hinausgehen. Amen. Es ist ein ganz klassischer Text, oft zitiert, oft hängen Ausschnitte davon an der Wand in einem Gemeindehaus. Bei uns noch nicht, aber das ist noch ausbaubar. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Es ist ein klassischer Text, ein Grundlagentext, wo Gottes Wort über sich selber spricht. Als erstes wird uns hier nämlich ein wichtiger Punkt erklärt, und das ist auch unser erster Punkt in der Predigtgliederung. Das ist die Herkunft der Schrift. Die Herkunft des Wortes, die Herkunft der Schrift. Und das sehen wir in Vers 16a, im ersten Teil von Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift bedeutet alle heiligen Schriften. Das, was wir jetzt letztlich als Kanon der Bibel bekommen haben, das ist von Gott eingegeben. Also nicht jedes Wort, was irgendwo geschrieben ist, auch nicht das, was die Apostel mal irgendwann irgendwo geschrieben haben, sondern was Gott zusammengefügt hat als sein Wort. Das ist von Gott eingegeben. Und das habt ihr sicher schon mal gehört, das Wort, was dort für eingegeben steht, das ist Theopneustos. Das heißt, es ist von Gott eingehaucht. Und da sollten uns die Ohren klingeln, bei Einhauchen. Denn von Einhauchen lesen wir schon weitaus früher etwas in der Bibel. Nämlich, als der Mensch gemacht wird. Das ist 1. Mose 2, Vers 7, also ganz am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, also den Mann, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Gott, der vorher mit seinem Wort schafft, Gott spricht und es ist, macht den Menschen jetzt in Handarbeit, auch ein Alleinstellungsmerkmal, und er macht ihn nicht nur, er kommt ihm so nah, dass er ihm das Leben einhaucht. Also intimer kann Gott einem Menschen nicht nahe kommen, noch näher geht einfach nicht. Er haucht ihm selbst das Leben ein. Und Gott haucht nicht nur uns die Seele ein, das Lebendige ein, sondern sein Wort, wie es niedergeschrieben ist in der Bibel, hat er eingehaucht, hat er eingegeben, so könnte man es anderweitig übersetzen. Gott sorgt dafür, dass Menschen, die er dazu beruft, genau das niederschreiben, was er möchte. Und trotzdem sind sie in dem Moment keine Roboter. Trotzdem gebraucht er sie mit ihrer ganzen Person, mit ihrem ganzen Wesen. Wir sehen da zum Beispiel einen Paulus, der schreibt immer wieder von seinen Erfahrungen oder von seinen persönlichen Kämpfen und so weiter und so fort. Aber Gott sorgt dafür, dass genau das am Schluss dort zusammengeschrieben ist, was wir als seine Offenbarung bekommen sollen. Also, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, wie uns manchmal vorgeworfen wird als Bibeltreuen. Glaubt denn, die Bibel ist vom Himmel gefallen? Nein, das glauben wir natürlich nicht. Hat auch nie jemand behauptet. Nein, wir glauben, Gott hat den Menschen, die er als seine Autoren berufen hat, genau das eingegeben, was sie niederschreiben sollen. Während er sie mit ihrer ganzen Person gebraucht. So wie Gott das Leben jedes Einzelnen in der Hand hat und es führt, so auch das von seinen ausgesuchten Autoren. Also die Herkunft der Schrift ist extrem wichtig. Wären es nur Menschenworte, wären wir Narren, wenn wir uns darauf verlassen würden. Wenn das Menschen geschrieben hätten, einfach nur, und sich Menschen ausgedacht hätten, 2000 Jahre alt, na komm, das können wir eigentlich nicht gebrauchen. Das ist nicht in unsere Zeit. Und andere Werte, andere Ansichten, andere Lebenssituationen, würden wir sagen. Also wenn es von Menschen wäre, würde man sagen, interessantes historisches Dokument, aber bitte nicht als Lebensleitlinie. Bitte nicht als Orientierung. Das wäre Torheit, genau das zu tun. Sich auf Gottes Wort zu verlassen, ist nur weise und klug, wenn wir überzeugt sind davon, dass das, was hier steht, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, eingehaucht ist, dass Gott nicht seinen Boten gesagt hat, ja, schreib mal so ungefähr. Denn wir sehen, letztlich jedes Wort ist wichtig. Ein Wort kann einen ganzen Satz, kann einen ganzen Abschnitt verändern. Deshalb, kurze Randbemerkung, ist es wichtig, dass wir nach guten Bibelübersetzungen Ausschau halten. Und die schlechten Übertragungen, die nichts taugen, also Hoffnung für alle und ähnliches, das kann weg. Bitte auch kein frisch Bekehrten geben, das taugt einfach nichts. Das sind Übertragungen. Lass uns richtige Übersetzungen gebrauchen. Wenn wir davon überzeugt sind, Gott hat alles eingegeben, dann kommt die B-Ware weg. Am besten wäre natürlich, wir lernen Griechisch und Hebräisch. Da fällt mir aber schwer, euch dazu aufzurufen, denn mein Griechisch ist so dünn wie ein Blatt Papier. Und ich bin dankbar für die vielen Hilfsmittel, die es heute gibt. Und liebe Brüder, die gut die beiden Sprachen beherrschen. Luther hat mal gesagt, vor 500 Jahren, sagt Luther, es ist eine Schande, wenn wir als Christen kein Griechisch lernen, wo es doch heutzutage so einfach ist. Vor 500 Jahren. Gut. Es ist kein Muss. Aber wenn wir überzeugt sind, sollten wir doch möglichst nah ans Original heran. Wenn wir schon das Original nicht lesen können, okay, lasst uns doch die besten Übersetzungen auch zusammen lesen. Sagt in manchen Stellen übersetzt Luther etwas besser, an anderen die Schlachter oder die Elberfelder oder die Mengebibel. So, wow, was ist das für eine Chance, dass wir so viele gute Übersetzungen auch haben überhaupt? Wir können noch eine Interlinearbibel, die grammatikalisch anstrengend ist, aber sehr genau übersetzt, können wir gebrauchen. Und wir können es vergleichen, wenn wir die Bibel studieren. Warum? Weil wir wissen wollen, was steht dort wirklich im Original, was bedeutet dieses Wort, weil es nicht egal ist. Jetzt wäre es ein historischer Text, dann, ja, können sich Geschichtswissenschaftler damit beschäftigen. Aber wenn diese Herkunft stimmt, und davon sind wir überzeugt, dass Gott es eingehaucht hat, jeden Buchstaben. Jesus sagt in der Bergpredigt, nicht ein Strichlein, wir können sagen, nicht ein Akzent von der Schrift, vom Gesetz soll aufgehoben werden. So ernst nimmt Gott das und so ernst wollen wir das auch nehmen. Auf Gottes Wort ist Verlass. Es lohnt sich, dass wir uns jeden Sonntag zum Gottesdienst und zur Predigt treffen, dass wir, wenn möglich, jeden Tag Gottes Wort auch studieren, weil Gott spricht halt nicht nur in eine Zeit hinein, nicht nur zu ein oder fünf oder zehn Menschen, sondern zu dir und zu mir heute. Und das geht nur, wenn es Gottes Wort ist. Und erbaulich ist, wir können das auch ganz praktisch erfahren. Wir sollen es annehmen, aber wir können es auch praktisch erfahren. Wenn ihr religiöse Bücher euch in die Hand nehmt, und ich meine damit nicht christliche, religiöse Bücher, dann werdet ihr auch immer wieder mal einen intelligenten Satz dort finden. Oder etwas, wo man sagt, da kann man wirklich mal drüber nachdenken. Aber nicht ein lebendiges Wort, das in euer Leben hineinspricht. Nicht feste Maßstäbe, die heute genauso gültig sind und die sich bewähren, wenn ihr auf euer Leben zurückschaut, wo ihr mit Gott gelebt habt, wo ihr auf sein Wort gehorcht habt. Fragt er, Gott, was willst du? Und ihr seht in dem Wort, okay, das willst du. Und ihr habt es gemacht und ihr seht im Nachhinein, wow, das hat sich gelohnt. Menschliches Denken. Wow, das hat sich gelohnt. Mein Leben ist anders geworden. Unser Leben ist anders geworden. Die Erfahrung hat die Wahrheit bestätigt. Und deshalb, wir haben heute so viel zu tun mit Bibelkritik. Und das haben wir nicht nur in einer Landeskirche, sondern auch unter Evangelikalen. Einer der führenden Evangelikalen hat vor etwas über einem Jahr gesagt, man kann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen bei der Bibellese, je nachdem, welche Brille man auf hat. Einer der evangelikalen Führer. Was hat er gesagt? Du kannst alles reinlesen, was du willst. Das heißt das letztlich. Es ging um die Frage von Homosexualität und Gemeinde. Das war schon problematisch. Aber was er da gesagt hat, Katastrophe. Und damit war er nicht alleine. Sonst wäre er noch eine Woche später verabschiedet worden. Nein. Diese Frage, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ist es wirklich alles von Gott eingehaucht? Ist damit gültig? Auch heute noch. Da wird drum gekämpft. In sogenannten bibeltreuen Kreisen. Und es ist extrem wichtig, dass wir da nicht die Klappe zu halten. Wenn wir sagen, ja, ich bin völlig überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann lass uns auch widersprechen, wo das Gegenteil behauptet wird. Und lass uns da nicht passiv sein. Wir haben eben im Lesungstext nochmal gesehen, in Johannes 1, dass Gott uns sagt, er hat das Wort nicht nur eingehaucht, dafür gesorgt, dass es unverfälscht ankommt und erhalten bleibt. Ich lese noch einmal Vers 1 aus Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort für Wort. Also, was steht hier im griechischen Original? Das wollte ich damit sagen, ist Logos. Logos heißt nicht nur Wort, sondern auch Lehre. System, Ordnung. Das, was Gott sagt, das war am Anfang und es war bei Gott und das Wort war Gott. Gott identifiziert sich hundertprozentig mit seinem Wort. Hundertprozentig. Wir haben das, ich glaube, letztes Mal betrachtet in Offenbarung 19, Vers 13, wo es um die Wiederkunft unseres Herrn geht. Und sein Name wird dort bezeichnet als das Wort Gottes. Also Jesus sagt, ich bin das Wort Gottes. Es gab vor Jahren eine Diskussion in neo-evangelikalen Kreisen. Wir sind Jesus treu, wir sind doch nicht bibeltreu. Die Bibel soll kein Götze werden. Merkt man, wer so etwas sagt, hat seine Bibel nicht gelesen. Denn der Herr sagt, ich bin mein Wort. Das Wort wurde Fleisch, heißt Johannes. Also das, was wir hier als Inhalt haben, niedergeschrieben, das wurde lebendig und das ist Gott. Und überlegt euch mal, was dann passiert, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir Predigt hören, wenn wir Bibelstunde mitverfolgen und so weiter. Gott ist in uns durch den Heiligen Geist und Gott begegnet uns als er selber in seinem Wort. In uns wohnt Gott und wirkt an uns und bewegt uns. Und sozusagen von außen kommt das Wort und beides wirkt zusammen. Gott wirkt doppelt an uns, in uns, durch uns hindurch und verändert uns. Wahnsinn! Also die Herkunft, wo kommt Gottes Wort her? Das ist so wichtig. Da dürfen wir keine Abstriche machen. Weil wenn wir selber anfangen, so zu denken, weil wir uns das einreden lassen, weil es eingeschliffen wird, dann verändert sich unser komplettes geistliches Leben. Dann geht es nur noch um Verwertungslogik. War das unterhaltsam? Habe ich heute Lust auf Bibellese? Und so weiter und so fort. Wenn wir überzeugt sind, es kommt von ihm selber und er identifiziert sich hundertprozentig damit. Gott begegnet uns wirklich ganz konkret. Der lebendige Gott begegnet uns im Studium seines Wortes. Dann brauchen wir nicht Motivation von außen, zum Beispiel zum Bibellesen, Predigt hören oder. Sondern, hey, ich gehöre doch zu Gott und Gott wohnt in mir. Natürlich will ich ihm begegnen, das ist gar keine Frage. Und ja, ich bin vielleicht ein bisschen müde oder schlapp heute oder hatte eine schwere Woche hinter mir. Es fällt mir jetzt gerade schwer, hier richtig anzukommen, aber das ist doch so wichtig. Und ich habe die Bibel unten im Auto liegen lassen und jetzt ist es schon spät und wir wollten eigentlich noch Bibel lesen. Aber natürlich stehe ich nochmal auf und mache das. Nicht, weil irgendwer mir auf die Finger guckt, ob ich ein anständiger Christ bin aus Sicht anderer Menschen. Sondern weil ich Gott begegnen will. und dem, was er garantiert sicher eingegeben hat. Also, wir sehen, wir haben erst einen halben Vers betrachtet und es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Und werden diese Frage auch in der Zukunft noch fortführen, werden in unserer Predigtreihe auf diese Frage auch nochmal kommen und wir werden auf jeden Fall auch im Gemeindeseminar auf diese Frage noch einmal kommen. Aber jetzt gehen wir erstmal einen Schritt weiter, denn wir haben noch einen guten Brocken vor uns, den wir betrachten wollen. Also A war die Herkunft der Schrift, Theopneustes. Herkunft der Schrift. B, Punkt 2 von 3, ist die Wirksamkeit der Schrift. Die Schrift ist wirksam. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Also, Gottes Wort ist kein Museumsstück. Und das haben wir uns ja auch in der letzten Predigt einmal betrachtet. Trifft Gottes Wort, das Streichholz, auf einen Menschen mit Heiligen Geist. Schießpulver. Kommt das zusammen? Was passiert? Da kommt was in Bewegung. Da bleibt es nicht ruhig und still und bewegungslos. Schießpulver, Streichholz, da passiert was. Und wenn nicht, ist irgendwas schiefgelaufen. Schießpulver nass geworden oder möchte gern Streichholz. Das müssen wir klären. Aber es kommt was in Bewegung. Das ist Gottes Wort, macht Anwendung notwendig. Macht Anwendung sogar selbstverständlich. Macht Anwendung auch zu einer Verpflichtung, wo wir Gottes Geist haben. Wenn wir Gottes Geist nicht haben, kann uns keiner dazu verpflichten. Denn wir erkennen die Wahrheit nicht. Wir erkennen Wahrheit nur, warum? Ja, nicht, weil wir so helle Köpfchen sind von uns aus, weil wir von uns aus mehr Durchblick hätten als andere, sondern weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Ja, das nennt sich Bekehrung. Wenn wir bekehrt sind, muss dieses Wort Folgen haben. Und darum geht es. Es ist nützlich. Also, es hat Nutzen. Es muss zur Anwendung kommen. Und zwar in welcher Form? Erstens, nützlich zur Belehrung, also zur Lehre. Lehre, was ist das? Lehre ist erstmal die Vermittlung von Fakten. Also wie in der Schule, ihr müsst erstmal bestimmte Sachen lernen. Wie ist das? Wo liegt Afrika? Wo liegt Australien? Wo liegt Russland? Wo liegt China? Muss man erstmal lernen. Fakten, das ist einfach so. Ja, du kannst China und Russland doch einfach vertauschen, aber das stimmt trotzdem nicht. Du musst die Fakten erstmal lernen. Die Fakten des Glaubens. Und wir haben gesehen, was machten denn diese Fakten? Das ist nämlich noch praktischer, noch wichtiger als bei Geografie, bei Erdkunde oder so. Ist gut, wenn wir wissen, wo Russland oder Afrika ist. Aber Vers 15, gehen wir noch einmal zurück, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das heißt, diese Lehre, schauen wir uns das nochmal an, hat die Kraft, uns weise zu machen. Also Weisheit bedeutet Wissen richtig einordnen und anwenden zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Das heißt, bevor wir zum Glauben kommen können, müssen wir erstmal die Fakten haben. Das gehört dazu. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, diesen Vers, Römer 10, Vers 17, mit dem wir all unsere Jugendlichen triezen in liebevoller Absicht. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Das sagt er. Also wir müssen erstmal die Fakten kennenlernen. Wie ist das mit Gläubigen? Wir müssen die Fakten des Glaubens kennenlernen. Was will Gott von uns? Was ist Gottes Plan? Was ist sein Maßstab? Was ist sein Wunsch? Wie ist Gottes Wesen? Das sind Fakten des Glaubens. Das sind Dinge, die könnten wir in unser persönliches Lexikon schreiben, unser persönliches Glaubenslexikon. Dazu dient die Schrift, damit wir die Fakten vermittelt bekommen, die Gott uns wissen lassen möchte. Gott sagt, das ist notwendig. Das Gute ist, in manchen Schulbüchern fragt man sich, ist denn das alles notwendig, was da drin steht? Und wir kommen doch gar nicht durch. Wir schaffen das Schulbuch doch gar nicht. Ist das alles notwendig? Hier braucht ihr euch die Fragen nicht stellen. Gott schließt seine Offenbarung ab und sagt, ja, das ist alles notwendig. Ich weiß, ihr habt begrenzte Kapazität, sagt Gott. Das geht nicht alles auf einmal. Deshalb studiert mein Wort beständig. Macht das immer, immer weiter und ihr werdet niemals fertig werden. Aber ihr werdet immer weiterkommen. Es geht immer voran. Ihr werdet immer mehr verstehen von Gott. Von dem, was er will. Oder auch von dem, was er nicht will. Von dem, was er tut und was er nicht tut. Von dem, wie Gott ist und wie er nicht ist. Immer mehr verstehen. Und es ist so, umso älter ihr werdet im Studium von Gottes Wort, umso mehr Fragen habt ihr. Ihr habt zwar auch ganz viele Antworten gesammelt, aber auch immer mehr Fragen, die ihr dann irgendwann in der Ewigkeit vielleicht stellen könnt. Also, Lehre, Belehrung. Und wir haben Belehrung notwendig. Und deshalb machen wir das so intensiv auch im Gottesdienst. Und deshalb machen wir auch ein Gemeindeseminar. Und deshalb machen wir einen Montagskreis und viele andere Sachen, wo Lehre im Zentrum steht. Deshalb steht bei den Kindern auch Lehre im Zentrum. Es ist viel leichter, Kinder zu begeistern mit einfachem Entertainment. Mit Halligalli, Disney Club. Geht viel einfacher. Sagen, ja, man darf auch mal Halligalli machen, das ist nicht schlimm, aber im Zentrum muss Lehre stehen. Denn das ist das Futter, mit dem die Kinder durch die nächste Woche kommen, hoffentlich. Und wir auch. Zweiter Punkt, wozu ist das Wort und die Schrift nützlich? Zur Überführung. Überführung, was ist das? In Johannes 16, Vers 8 wird zum Beispiel gesagt, über den Heiligen Geist. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünden und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also, wir betrügen uns selbst. Das ist unser natürliches Wesen. Auch wenn wir schon Christen sind. Weil wir haben noch einen alten Adam in uns. Das heißt, der alte Mensch ist so ein bisschen da. Der versucht zu gewinnen in uns, wird er nicht. Aber er versucht uns runterzuziehen. Auch da, Luther hat mal gesagt, wir müssen täglich unseren alten Adam ersaufen. Aber das Biest kann schwimmen. Das ist das Problem. Also solange wir hier auf Erden sind, haben wir mit unserem alten Adam noch zu tun. Immer noch sagt, komm, mach wie früher. Komm, wir machen es doch mal wie früher. Sei nicht so pingelig. Frag doch nicht immer Gott, mach doch das, was dein Herz dir sagt, was dein Bauch dir sagt. Also wir haben damit noch zu tun. Und wir reden uns tendenziell besser, als wir sind. Wir können gut eine Predigt zum Beispiel hören, eine Bibelarbeit und sagen, ja, das sollte Bruder XY dringend mal hören. Oh, oh. Also für andere Predigt hören, fällt uns leichter. Also anwesend natürlich immer von Herzen gerne ausgenommen. Aber unsere Tendenz ist, wir hören dann eher für die anderen. Aber uns? Ja, keiner ist perfekt. Wir sind ja alle Sünder. Lass mal fünf gerade sein. Nehmen wir nicht so ernst. Überführen ist genau das Gegenteil. Die Schrift hat die Funktion, dass sie uns aufzeigt, wer sind wir tatsächlich? Wo stehen wir tatsächlich? So sehr uns die Schrift auch aufbaut und ermutigt, überführt sie uns auch. Das ist das, wozu wir auch das Gesetz noch brauchen. Wir brauchen das Gesetz als Spiegel, unter anderem. Das Gesetz Gottes, wo wir sagen, wir stehen doch nicht unter dem Gesetz, wenn wir zu Jesus gehören. Nein, aber wir erkennen im Gesetz wie in einem Spiegel, wer wir echt sind. Ohne Spiegel sagen wir, oh, ich bin so wunderschön. Ich habe mich zwar jetzt noch nicht gesehen, aber wunderschön. Dann stehen wir vor dem Spiegel und sagen, oh, was ist das denn für ein Bild? So ist das Gesetz. Das Gesetz sagt nämlich, was ist Gottes Maßstab? Und dann gucken wir uns das an und sagen, oh, so ist Gott, so will Gott mich. So bin ich aber gar nicht. Ich bin ganz anders, als Gott mich haben will. Gott sagt dir, wir sollen ehrlich sein in allen Dingen. Steht dann das. Wow. Ja, ich möchte ja ehrlich sein, aber manchmal möchte ich auch gar nicht ehrlich sein und ich versuche, andere zu betrügen oder Dinge schön zu reden Oder sagt, das ist halt eine Notlüge, aber ja, ich lüge. Oder sie ist ja so, wir sollen Gott ehren und mehr lieben als alles andere. Mit ganzem Herz, mit ganzer Gesinnung. Und wenn wir dann ehrlich ein Fazit ziehen, sagen wir, nee, das tue ich ganz oft nicht. Ich setze ganz oft Gott nicht an erster Stelle und lebe zu seiner Ehre. Denn ganz oft lebe ich zu meiner eigenen Ehre, um mir selbst zu gefallen oder anderen Menschen zu gefallen oder Anerkennung zu bekommen oder solche Sachen zu machen. Also, wir erkennen, wer wir wirklich sind. Wir werden überführt. Und das ist heilsam. Das macht Gott nicht, weil er uns gerne runterdrückt, sondern weil Gott möchte, dass wir einen gesunden Maßstab haben. Das, was da passiert, das finden wir in einem wundervollen Bericht, und zwar in Lukas 5, der große Fischzug. Möchte ich euch nochmal anbefehlen, das mal zu studieren. Wo Jesus sagt, fahrt jetzt raus und werft da die Netze aus. Und sie kommen gerade von der Nachtschicht und sie sind Fischer und sie haben Ahnung davon. Und sie wissen, falscher Ort, falsche Zeit, alles falsch aus Fischersicht. Und sie machen fette, fette Beute, die Schiffe gehen fast unter, die sie dabei haben. Und in dem Moment, Simon Petrus steht mit Jesus im Boot und es macht Klick bei ihm. Jetzt kapiert er etwas und er fällt auf die Knie und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er kapiert, ich sitzt mit Gott in einem Boot und kapiert im Moment, das kann nicht sein. Gott kann nicht mit mir in einem Boot sitzen. Warum nicht? Gott ist heilig, er ist rein, ohne was Schlechtes, ohne was Böses und ich bin ein Sünder. Das geht doch nicht, wir können nicht zusammen hier sein. Das ist letztlich echte Bekehrung. Spiegel vorgehalten, er hat kapiert. Überführt worden, wer er wirklich ist. Und wir sehen ja, er war von sich aus mehr ein Draufgänger und sagt, ich gehe mit dir in den Tod und verrät ihn dreimal hinterher. Ne, mit ganzem Eifer, aber ein schwacher Mensch wiederum. So, und er erkennt in dem Moment, in diesem Spiegel, voll überführt, wer er ist. Und das brauchen wir immer wieder. Das brauchen wir nicht nur, um zur Bekehrung zu kommen. Aber wir hätten auch nicht zur Bekehrung kommen können, ohne zu kapieren, wer wir sind. Und das müssen wir auch weitergeben. Müssen Menschen Gottes Spiegel vorhalten, nicht unseren. Nicht nur, oh, guck mal, ich bin so ein toller Christ, guck mal, wer du bist. Nein. Wir sollten genauso erschrecken vor diesem Spiegel und uns überführen lassen und Gott dafür danken und sagen, Herr, danke, dass du mich nicht einfach laufen lässt. Das wäre lieblos, wenn du mich laufen lassen würdest. Wenn wir unsere Kinder laufen lassen würden, wenn wir euch laufen lassen würden, wenn ihr schon was Schlechtes tut, das wäre lieblos. Deshalb wollen wir es nicht machen. Und Gott ist die Liebe, der lässt uns nicht laufen, er überführt uns. Und wenn wir jetzt mit der Titus-Reihe anfangen, dann wird uns dieses Wort immer wieder begegnen, auch in verschiedenen griechischen Formen dort. Und er sagt unter anderem als Qualifikation für einen Ältesten, schreibt er Titus in Vers 9, 1 Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Auch da, das ist notwendig, auch in Gemeinde. Überführen. Und es geht immer dabei um Liebe. Das ist das biblische Überführen. Und der Herr sagt selber in Offenbarung 3, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Also, woran erkennen wir unter anderem Gottes Liebe zu uns? Das hören wir nicht so gerne, ne? Also, die ich lieb habe, den nehme ich in den Arm und lasse ich 5 Grad sein, das würden wir lieber hören. Aber Gott sagt, die ich lieb habe, die überführe ich und die züchtige ich. Die lasse ich nicht auf ihren falschen Wegen fahren, weil ich sie lieb habe. Den zeige ich, guck mal, falscher Weg. Und die korrigiere ich wieder. Das nächste, wozu Gottes Wort nützlich ist, zur Zurechtweisung. Zurechtweisung ist der logische nächste Schritt. Wir sehen, es baut hier aufeinander auf. Die Lehre, es geht erstmal um Fakten. Ich habe einen Faktenrahmen, das ist Lehre. Tatsachen. Dann, die Lehre soll mich überführen, mir zeigen, wo ich wirklich stehe. Und jetzt weiß ich, ich stehe wo ich nicht stehen sollte. Darum geht es aber, Überführung. Ich muss zurechtgewiesen werden. Zurechtweisung hat einen sehr negativen Touch bei uns. Löst so ein Abwehrgefühl schnell aus. Heutzutage umso mehr. Aber Zurechtweisung heißt, jemand ist vom rechten Weg abgekommen, ein Stück weit, und er wird zurückgewiesen, zurecht, zum rechten Weg wiedergewiesen. Es geht darum zu bewahren. Zurechtweisung hilft und ist notwendig. Auch da im Titusbrief, den wir ab übernächsten Sonntag behandeln, Vers 13 heißt es, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Also dort auf Kreta, weise sie zurecht, damit sie gesund sind im Glauben. Wenn du es nicht machst, wenn du sie nicht zurecht weist, in die rechte Richtung, dann können sie nicht gesund werden im Glauben. Du hast ihnen die Fakten gesagt in der Lehre, du hast sie überführt, wo sie stehen, und dann lässt sie da stehen. So geht das nicht. Weise sie wieder zum richtigen Platz. Womit? Mit der Schrift. Darum geht es ja. Mit der Schrift. Nicht mit deinen überschwänglichen Erfahrungen, wo du alles besser weißt, sondern mit der Schrift. Und wenn deine Erfahrungen die Schrift unterstreichen, super, dann kannst du, wenn es hilfreich ist, das dazu sagen. Ein Kapitel weiter heißt es in Titus, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisend. Titus 3, Vers 10, noch ein Kapitel weiter. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Also einer, der versucht, dir eine Sekte aufzubauen durch eure Gemeinde. Pack ihn dir ein- oder zweimal und weise ihn zurecht auf einem guten Weg. Aber dann weise ihn ab. Dann müde ich nicht weiter darum. Dann weise ihn wirklich völlig in die Schranken und weg. Zurechtweisung. Und dann der letzte Punkt in dieser Aufzählung in Vers 16. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und Erziehung, es ist genau das Wort auch im Griechischen, für Erziehung. Es wird zum Beispiel in Epheser 6 gebraucht. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Wort für Zucht, das ist Erziehung. Wir sehen dieses, was wir vorher gehört haben, die Lehre, die Überführung, die Zurechtweisung, erzieht uns. Zeigt uns auf, zum einen, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Wesen, was ist Gottes Plan. Dann zeigt es, guck mal, da steht Gott, da stehst du, überführt. Red dich nicht mehr besser, als du bist, Gottes Wort überführt dich. Dann weist es dich zurecht, ja, auf einen guten Weg. Und das Ganze erzieht dich, prägt dich. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Und Gott hält uns in der Erziehung. Studiert dazu mal Hebräer 12. Wo Gott als erziehender Vater sich uns vorstellt. Auch da ist die Rede davon, er lässt uns halt nicht laufen. Es ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er sich um uns kümmert und uns auch korrigiert. Warum? Damit wir erwachsen werden im Glauben, damit wir keine Christenbabys bleiben, die immer nur Milch konsumieren und nicht wachsen, sondern damit wir voranschreiten zu reifen, mündigen Christen. Erziehung. So, und dann in Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also, wenn die Schrift angewandt wird, das muss passieren, dann ist der Mensch Gottes völlig zubereitet, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was braucht ihr, was brauchen wir, um Gott zu dienen? Nein, ihr braucht keinen Gabenkurs, braucht ihr nicht. Ihr braucht kein Spezial-Superseminar. Braucht ihr nicht. Ihr braucht keine zweite, dritte, fünfte Erfahrung. Braucht ihr nicht. Gottes Wort, studieren, verstehen, anwenden. Das ist das, was es selber von sich sagt. Nicht Superkräfte. Das ist alles, was wir brauchen. Deshalb legen wir auch so einen Fokus darauf. Deshalb sagen wir, Mensch, so ein tolles Wetter und trotzdem setzen wir uns jetzt eine ganze Zeit hier zusammen und studieren das. Weil wir sagen, das ist die Vollausrüstung, die wir als Gottesdiener brauchen, die wir als Christen brauchen, die wir hier in dieser Welt brauchen, die wir als Gemeinde brauchen, die wir als Eltern brauchen, als Großeltern brauchen, als Tanten, als Onkels, als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, all die Rollen, die Gott uns stellt, als Schüler. Die Vollausrüstung ist das. Gottes Wort erkennen, verstehen, studieren, anwenden. Ganz wichtig, das Anwenden. Und deshalb auch nochmal an euch Kinder, aber auch an die Erwachsenen, wenn ihr etwas nicht versteht, in der Predigt, beim Bibellesen, fragt die Erwachsenen. Fragt die Erwachsenen. Ihr könnt euch jetzt nicht in der Predigt melden, dann werdet ihr jemals nicht rangenommen, aber merkt euch das oder schreibt euch was auf oder sagt, hey Mama, Papa, ich muss dich nachher fragen, warum ist das so das? Das habe ich nicht verstanden. Wir müssen es nämlich verstehen und auch verstehen, was dann zu tun ist. Die vollständige Ausrüstung, die wir brauchen. Und dann sehen wir im dritten Punkt, also erster Punkt Herkunft der Schrift, zweitens die Wirksamkeit der Schrift und dann C, die Anwendung der Schrift. In 4 Vers 1, das ist eine Vorrede, wo Paulus nochmal deutlich macht, wie ernst ihm jetzt das ist. Dass es nicht so ein netter, freundlicher Ratschlag ist, das könnte sie jetzt vielleicht mal tun, wenn du Lust hast oder so, oder wenn es gerade passt für dich oder wenn es für dich dran ist oder so. Nein, er macht so richtig deutlich, dass das gleich kommt. Mach das! Hey, mach das! Daher bezeuge ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes. Das ist schon eine heftige Ansprache. Und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reichs willen. Also, vor dem Angesicht dieses mächtigen Gottes bezeuge ich dir ernstlich, mach Folgendes. Und das sagt er nicht nur Timotheus, sorry, das wäre ja bequem. Nein, das sagt er uns auch. Verkündige das Wort. Predige das Wort. Tritt dafür ein, ist er gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das ist der Auftrag. Warum soll er das tun? Hey, schauen wir nochmal zurück. Was war der Anfang der Klammer? Es kommen gräuliche Zeiten. Ihr seid jetzt schon in der Endzeit. Lieber Timotheus, du bist schon in der Endzeit. Du bist schon im Gemeindezeitalter. Letzte Tage, genau das. Und es wird immer krasser. Es wird sich immer mehr zuspitzen. Wie können wir darauf reagieren? Wie können wir auf diesen ganzen Krams reagieren, den wir eben gehört haben? Dass ethisch alles ja, den Bach runtergeht, auf den Kopf gestellt wird, total verrückte Ballerballer-Welt. Wie reagieren wir da drauf? Predige das Wort. Genau das. Das andere war letztlich die ganze Vorrede dazu. Predige das Wort. Verkündige. Deshalb sehen wir, wie wichtig es ist, dass eine Predigt sich genau mit einer Sache beschäftigt. Mit Gottes Wort. Deshalb sehen wir ein Zeugnis, was gegeben wird. Das kann hilfreich sein, das kann ermutigend sein. Aber es ersetzt zum Beispiel niemals eine Predigt. Kein Millimeter von Predigt oder von Bibelarbeit oder wie auch immer wir das nennen. Der Inhalt von Predigt ist vorgegeben. So könnte man eine Predigerschulung ganz leicht abschließen. 2. Timotheus 4, Vers 2a. Predige das Wort. Punkt. Lieber Prediger, das ist dein Job. Und wir sagen, naja, ich bin jetzt aber kein Prediger. Ist ja schön, was du oben erzählst, David, von deinem Brunnenschacht aus. Doch, das hatten wir uns letztes Mal auch schon zumindest angekratzt. Ihr seid Prediger. Auf jeden Fall ist das euer Job. Nicht von jedem auf der Kanzel, das ist wahr. Und gerade den Schwestern, die sagen, ja, bitte bemüht euch auch nicht darum, auf die Kanzel zu kommen. Aber wir sind trotzdem als Prediger. Warum? Wir sollen das Evangelium Gottes weitersagen. Wie machen wir das? Wir erklären, was in Gottes Wort steht. Was es bedeutet. Das ist Predigt. Haben wir uns ja letztes Mal angeschaut ausführlich. Ihr seid Prediger, wenn ihr zu Gott gehört. Wenn ihr evangelistische Gespräche führt, seid ihr Prediger. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, mit denen ihr eine Andacht macht, eine Bibelarbeit. Ich hoffe, ihr macht das, sonst fangt an damit. Dann seid ihr Prediger. Wenn ihr mit euren Arbeitskollegen, mit euren Schulfreunden über den Glauben redet, über die Bibel redet und ihr erklärt etwas, dann seid ihr Prediger. Also, es betrifft uns alle in unterschiedlicher Art und Weise. Aber der Kern ist der gleiche. Predige das Wort. Mach nicht deine Geschichten erzählen, mach nicht Storytelling, was war früher, was hast du mit Gott erlebt. Wie gesagt, das kann alles mal an einem bestimmten Platz auch Raum kriegen. Aber das ist kein Ersatz dafür. Das nennen wir auch nicht Predigt. Und das eine ermutigt uns, aber das haben wir gesehen. Es verändert uns, es wirkt an uns und das ist das, womit Gott sich selbst identifiziert. Predige das Wort. Tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Und wir machen doch oft die Erfahrung, das ist eher ungelegen, dass wir für die Predigt für Gottes Wort eintreten. Warum? Weil wir eher anecken damit. Aber Paulus macht deutlich, und dadurch macht Gott deutlich, es kommt nicht drauf an, ob alle Juhu schreien. Auch dort, wo es ungelegen ist. Dank dem Herrn, wo es gelegen ist. Da hat Gott nämlich eine Tür aufgemacht. Also, das Beispiel, wo wir unserem Schulfreund oder unserem Arbeitskollegen oder Studienkollegen predigen, wo wir ihm Gottes Wort erklären. Und er sagt, boah, das ist ja spannend, so habe ich das noch nie gehört, erzähl mal weiter. Oder wie ist denn das und das, kannst du mir das nochmal erklären? Oder wie kommst du denn da drauf? Da sagst du, ja, das steht in der Bibel. Echt, das steht in der Bibel? Wo steht denn das? Da sagst du, ja, guck mal hier, offene Tür. Seid dankbar dafür, wo offene Türen sind. Es gibt aber auch die geschlossenen Türen. Ist ungelegen. Naja, ihr da mit eurem Bibel und Christen. Man sagt, naja, komm, dann halt nicht. Sagt, auch wo es ungelegen ist, predige es. Jesus sagt auch seinen Jüngern, dort, wo ihr mit der Verkündigung nicht angenommen werdet, da klopft euch den Staub aus den Klamotten und zieht weiter. Also wir sollen nicht unbegrenzt penetrant sein. Das ist nochmal was anderes. Denn Gott überredet keinen, Gott will keinen manipuliert haben, das will er nicht. Aber auch wenn wir Widerstand haben, predige das Wort. Und dann bete für Person XY. Bete für deinen Mitschüler, den du gesagt hast, du brauchst Jesus. Ich finde Jesus doof. Egal, wie du Jesus findest, du brauchst Jesus für dein Leben und für alles, was danach ist, brauchst du Jesus. Erzähl mir nie wieder was von diesem Jesus. Und sagen, das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Aber deshalb sollen wir dem dann nicht auf den Keks gehen. Sagen, ja, okay, jetzt bete ich für den. Der hat das schon mal gehört und Gott kann in seinem Herzen was verändern, dass er zu mir kommt und sagt, die anderen sind gerade nicht da, kannst du mir noch was von diesem Jesus erzählen? Das kann passieren. Also gelegen oder ungelegen, verteidigt auch den Glauben. Das gehört auch dazu. Verteidigt Gottes Wort. Und Gottes Wort wird heute massiv angefochten. Wir haben uns ja ein paar Beispiele vorhin schon angeschaut. Apologetik nennt sich das. Ist gerade ein sehr schönes Buch zum Thema in Arbeit, wo auch Leute hier aus dem Kreis dran mitarbeiten. Zum Thema Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Also Verteidigung nicht mit einem dicken Schwert in der Hand, sondern wo wir mit Argumenten aufzeigen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und dass Gottlosigkeit auch logisch zu kritisieren ist. Wir sehen, wie Gott sich ganz logisch offenbart. Zeigt immer wieder Zusammenhänge, Zeugen zeigt er auf und so weiter und so fort. Orte, Personen, all das wird ganz klar genannt. Es geht um Fakten, es geht um Verstehen, haben wir uns letztes Mal auch angeschaut. Deshalb kann der auch verteidigt werden, der Glaube. Und nicht, ich finde das halt besser und der andere sagt, ich finde das halt besser. Ja, Ende Diskussion, können wir nach Hause gehen. Sondern drum zu ringen, was ist Wahrheit? Und wie gesagt, das Tolle ist, die Postmoderne läuft gerade aus. Also diese Zeit, wo alle gesagt haben, deine Wahrheit, meine Wahrheit. Und die Leute haben wieder Interesse auch daran, um Wahrheit zu ringen. Das nimmt wieder zu. Es gibt einen Wandel. Verteidigt den Glauben. Das gehört mit dazu, wo wir predigen. Dann der nächste Begriff, der hier steht, überführe. Wir hatten es eben schon einmal. Im Griechischen heißt das elencho. Das bedeutet so viel wie bloßstellen, aber in guter Absicht. Du kennst ja, wie wir in bösartiger Absicht jemanden bloßstellen, damit man sich drüber lustig machen kann. Das ist hier nicht gemeint. Sondern bloßstellen im Sinne von überführen. Also die hübsche Verkleidung, die jemand für sich selbst, um sich selbst aufgebaut hat. Das schöne Bild, was er von sich selbst gebaut hat, mit der Wahrheit konfrontieren. Das ist damit gemeint. Der nächste Begriff, tadle, das bedeutet auch schelten. Also schelten, tadeln, zurechtweisen, sogar anfahren. Also das sind alles scharfe Begriffe. Wir sehen, es ist ein scharfes Schwert, dieses Wort. Das muss es auch sein. Denn wir Menschen haben normalerweise einen dicken Panzer. Und da brauchst du ein scharfes Schwert. Aber was wir uns immer vor Augen führen müssen dabei, die Motivation ist nie, dir wirklich jetzt einen rein. Und da sag ich jetzt mal einen Bibelvers, wo du so richtig einen verpasst kriegst. Das ist immer falsch. Das ist das Gegenteil von dem, was hier gemeint ist. Sondern im Sinne von Liebe. Von Voraussetzung, damit Veränderung bei dir passieren kann. Wir haben gehört, letztes Mal, was im 2. Thessaloniker gesagt ist, diejenigen, die unserem brieflichen Wort nicht gehorchen wollen, sorgt dafür, dass die sich schämen müssen. Aber nicht als ein Feind, sondern als ein Bruder. Also es ist notwendig, dass die sich schämen müssen, wenn die Gottes Wort ignorieren, obwohl sie gläubig sind. Aber macht das trotzdem liebevoll. Nicht von oben herab. Nicht hochmütig oder so. Und ermahne, das ist der letzte Begriff, der bedeutet auch trösten. Krass, ne? Ermahnung, da stellen wir uns vor, wir stehen beim Schuldirektor, weil wir was ganz Schlechtes gemacht haben. Jetzt kommt die Ermahnung des Schulleiters. Nein, das heißt trösten. Das heißt ermutigen, auch ermahnen, ermuntern oder inständig bitten. Und so soll es angewandt werden. Predige, verteidige es auch, überführe, also im Sinne von bloßstellen, die Fassade wegmachen beim anderen mit Gottes Wahrheit, schelte und tadle jemand, fahre ihn auch an, aber pass auf, dass es liebevoll ist, denn du sollst ihn auch trösten, ermutigen, aufbauen und ernstlich bitten. Denn die Verkündigung kann eins nicht, jemand zwingen. Die Verkündigung ist ein Medium und der Empfänger lässt entweder Gottes Handeln in sich zu und er macht den hier und sagt, nein, ich will nicht. Das ist traurig. Aber dann bleiben wir stecken an bestimmten Themen. Ja, und dann sehen wir nochmal den zweiten Teil der Klammer. Ich hatte das schon angedroht, das ist auch unsere Zielgerade. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Genau das ist unsere Zeit. Also nicht nur das Jahr 2017. Das hätten wir auch vor 10 oder 20 Jahren sagen können. Und das konnten wir auch schon sagen im ersten Jahrhundert zur Zeit von Timotheus. Aber wir sehen, wie es sich zuspitzt. Wir sehen, wie ich YouTube anmachen kann und ich finde da wahrscheinlich 10.000 Predigten. Und ich habe es nicht ausgewertet, aber ich vermute mal mindestens 8.000 davon sind Katastrophe. Sollte man Leute vorwarnen. Ich kann mir einen ganzen Tag Bibel-TV angucken. Und das kann ich bestätigen, weil das habe ich intensiv analysiert. Ungefähr 90% davon ist geistlicher Schund und Lüge und Legenden und Mist und völlig daneben. Gift. Ich kann ERF die ganze Zeit mir reintun und sagen, das ist ein toller christlicher Sender und ist genau das Gleiche. Der größte Teil ist dort Lüge und Gift. Und ich kann so viele Gemeinden besuchen, überall in diesem Land. Und überall steht dran, christliche Gemeinde so und so. Und so viel passiert genau das. Und das dürfen wir auch nicht von oben herab sagen. Sondern wir müssen inständig dafür beten, dass Gott uns immer wieder zurechtbringt, bevor wir uns auch eigene Lehren und Legenden aufladen, wo uns die Ohren bei jucken. Dass Gott uns davor bewahren möge und dass wir einander ermahnen, dass wir untereinander das Wort gebrauchen, wie wir es die ganze Zeit studiert haben. Dass wir nicht sagen, naja, da oben gibt es einen Vorturner und ab und zu wechselt der mal, sondern dass wir intensiv das Ganze mit bebeten und auch sagen, jetzt habe ich mal eine Frage oder ich habe Zweifel daran, was wir heute besprochen haben, was wir heute studiert haben. Und im besten Fall sagt mir der, ach Mensch, ich habe es einfach nur falsch verstanden. Aber andersrum, wenn wir zu sowas schweigen, dann lassen wir zu, im Negativfall ist es genau sowas bei uns auch passiert. Aber wir sehen, es ist genau unsere Zeit. Und deshalb diese Zeiten, wo ethisch alles im Bach runtergeht und wo die Menschen die Wahrheit nicht mehr hören wollen, sondern lieber sich irgendwelche Lügen und Legenden anhören, da ist genau das am wichtigsten. Dass Gott sein Wort abgeschlossen hat, dass er es uns anvertraut, dass wir es in tollen Übersetzungen vorliegen haben. Deshalb die Möchtegern-Übersetzung ab in die Tonne. Und dass Gott uns seinen Geist gibt, sodass es Folgen hat. Dass wir es verkündigen, erklären, deutlich machen und dass es dann Folgen hat. Und dass wir auch sagen, dort, wo ich mit seinem Wort konfrontiert werde, da bitte ich auch Gott darum, lass mich nicht unverändert aus meinem Bibelstudium rausgehen. Lass mich nicht unverändert aus der Predigt, aus der Bibelstunde rausgehen. Aus dem Hauskreis rausgehen. Bitte wirke an meinem Herz jedes Mal. Und lass mich nicht so, wie ich bin. Ich bin noch lange nicht fertig. Im Spiegel von deinem Wort sehe ich, wow, ich sehe nicht so aus, wie ich sein sollte. Aber danke für all das, was du schon an mir gewirkt hast. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, ganz zentral. Das heißt Gemeindebau, das gemeinsam zu tun. Amen.